Bei der Fülle an Fällen meines Freundes Sherlock Holmes, bei denen ich das große Vergnügen hatte, als Zeuge zugegen sein zu dürfen, ist es sicherlich nur zu verständlich, dass ich gemeinhin beinahe ausschließlich auf seine Erfolge fokussiert habe und nicht auf seine, zugestanden, seltenen Misserfolge. Ich möchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass bei den Gelegenheiten, da er scheiterte, meist auch keinem anderen Ermittler Erfolg beschieden war. In einigen Fällen kam die Wahrheit dennoch ans Licht, und das, obwohl sich der Meisterdetektiv geirrt hatte. Neben der Affäre um den zweiten Fleck ist der Fall, dem ich den Titel »Das gelbe Gesicht« gab, geradezu symptomatisch, was das betrifft. Sherlock Holmes gehörte keineswegs zu den Menschen, die einem regelmäßigen Programm zur körperlichen Ertüchtigung nachgingen. Es war daher durchaus verwunderlich, dass er sich trotzdem so eine gute Kondition bewahrte. Immerhin war er in seiner Gewichtsklasse zweifellos einer der besten Boxer unseres Landes. Dennoch betrachtete er es als pure Zeitverschwendung, regelmäßig zu trainieren. Bewegung bloß um der Bewegung willen war ihm verpönt. Umso erstaunlicher war es, dass er mich an einem der ersten lauen Frühlingstage auf einem gut zweistündigen Spaziergang in den Park begleitete und das nahezu ohne zu murren. Kaum waren wir wieder in dem gemütlichen Wohnzimmer in der Baker Street 221b eingetroffen und hatten in unseren Sesseln vor dem Kamin Platz genommen, da klopfte es an der Tür.
Herein!
Gut, dass Sie endlich wieder da sind, meine Herren.
Warum denn, Mrs. Hudson?
Weil ein Gentleman da war und nach Ihnen gefragt hat. Darum.
Ach, sehen Sie, mein lieber Watson, und genau das ist der Grund, warum ich bekanntermaßen kein Freund von Nachmittagsspaziergängen bin.
Nun ja.
Dieser Gentleman, er wollte also nicht auf meine Rückkehr warten?
Nein.
Aber Sie haben ihn doch sicherlich hereingebeten und ihm angeboten, hier auf mich zu warten, oder?
Selbstverständlich habe ich das. Ich weiß doch, wie sehr Sie einen neuen Fall herbeisehnen.
Wie lange hat ihr dann ungefähr gewartet?
Etwa eine halbe Stunde.
Aha, eine halbe Stunde.
Ich hörte jedenfalls unten in meinen Räumen, dass er die ganze Zeit in Ihrem Wohnzimmer auf und ab gelaufen ist.
Sieh an.
Wie ein gefangener Tiger hat er sich aufgeführt. Dann trat er an die Balustrade und rief, wann kommt denn dieser Mensch endlich zurück? Ich versicherte ihm natürlich, dass Ihre Rückkehr nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird.
Ja, ja. Und er? Was sagte er darauf?
Er kam die Treppe herunter und sagte im Vorbeigehen noch, dass er dann lieber draußen auf Sie warten wolle, da er dringend frischer Luft bedürfe.
Was für ein eigenartiges Verhalten.
Tja.
Ich versuchte ihn zu überzeugen, doch lieber mit der Behaglichkeit Ihres schönen Wohnzimmers als mit der Straße vorlieb zu nehmen. Aber er wollte partout nicht auf mich hören.
So was.
Ich bin wirklich böse auf Sie, Watson.
Was? Auf mich?
Ja.
Warum denn das schon wieder, wenn ich fragen darf?
Weil ich, wie Sie nur zu gut wissen, dringend wieder einen Fall brauche, der mich ein wenig ablenkt von der grässlichen Monotonie meines Daseins.
Ach. Alle hier im Haus wissen das. Glauben Sie mir.
In diesem Fall scheint es um fundamentale Dinge zu gehen. Sonst wäre der Herr sicher nicht derart ungeduldig gewesen. Und was machen Sie da? Sie überreden mich zu diesem geistlosen Spaziergang.
Ich dachte eben, dass ein bisschen frische Luft Sie auf andere Gedanken bringen würde.
Ach ja.
Sie waren furchtbar schlechter Stimmung in den letzten Tagen, selbst für Ihre Verhältnisse.
Oh ja.
Meiner Stimmung ist es ganz und gar nicht zuträglich, dass mir jetzt durch Ihre Schuld dieser womöglich nicht uninteressante Fall durch die Lappen gegangen ist.
Ich habe es doch nur gut gemeint.
Ja, wir meinen es beide immer nur gut mit Ihnen, Mr. Holmes.
Mit mir, immer nur gut mit mir.
Und das, obwohl Sie, wie Sie gerade wieder unter Beweis gestellt haben, nicht gerade die Dankbarkeit in Person sind. Wenngleich Sie es keineswegs verdient haben, werde ich Ihnen trotzdem eine kleine Freude machen.
Da bin ich aber mal gespannt.
Das können Sie auch mit Fug und Recht sein.
Also?
Was ist es, Dr. Watson?
Sehen Sie doch mal da.
Was soll daran Besonderes sein? Da liegt seine Pfeife.
Ah, und?
Das Besondere ist, Es ist nicht seine Pfeife.
Ach so, na, dann kann sie eigentlich nur der nervöse Gentleman hier liegen gelassen haben.
Eben.
Es handelt sich um eine alte Bruyère, gefertigt mit einem besonderen Mundstück.
Aha.
Die Tabakhändler nennen das Material Bernstein.
Das wusste ich gar nicht.
Oh, weil sie kein Raucher sind. Es ist natürlich kein echter Bernstein, dennoch, so etwas ist eine Rarität. Ich denke, es wird in ganz London vielleicht, wenn's hochkommt, nur eine Handvoll dieser Pfeifen mit einem solch besonderen Mundstück geben.
Da muss der Gentleman aber wirklich sehr neben sich gestanden haben, dass er ein solches Prachtstück hier liegen gelassen hat.
Ja.
Er schätzt diese Pfeife sehr.
Woran erkennen Sie das?
Weil hier deutlich zu sehen ist, dass sie bereits zweimal repariert wurde. Und zwar jeweils unter Zuhilfenahme eines echt silbernen Rings. Sehen Sie?
Ja, tatsächlich.
Aha, das dürften keine sehr preiswerten Reparaturen gewesen sein.
Nein, nein, beileibe nicht. Eine jede von ihnen hat mehr gekostet als die Pfeife selbst.
Dann muss der Gentleman aber wirklich sehr an der Pfeife hängen, wenn er sie lieber reparieren lässt, anstatt sich einfach
eine niegelnagelneue zu kaufen. Ganz recht.
Ja.
An Pfeifen lässt sich viel ablesen. Sicherlich genauso viel wie an Uhren oder Schuhbändern.